Ich habe mir gedacht, dass ich zunächst mal im Sinne einer Stellprobe ein paar aktuelle Herausforderungen markiere, die zeigen, wie schwierig es eigentlich ist, heute über die Kirche zu reden, über die Kirche als eine Größe, die in unterschiedlichen Relationen steht. Und ich möchte im Sinne eines Dreiklangs beginnen und Gott, Christus und die Kirche und die Problematik von diesen drei Größen zu reden, im Sinne eines Präludiums voranstellen. Denn wenn nicht alles täuscht, leben wir in einer Zeit, wo die Rede von Gott, die Rede über Gott äußerst schwierig geworden ist. Das hängt mit unterschiedlichen Gründen zusammen, aber wenn nicht alles täuscht, dominiert der Eindruck, dass Gott eine vage, eine unbestimmte Größe ist, von der man eigentlich nicht bestimmt sprechen kann. Es gibt so etwas wie eine diffuse Religiosität in der Spätmoderne, die Johann Baptist Metz mal auf das Stichwort von der religionsfreundlichen Gottlosigkeit gebracht hat. In der akademischen Theologie gibt es ein Lob der negativen Theologie, also der Auffassung, dass man bestimmt nur unbestimmt von Gott reden kann. Ich karikiere jetzt etwas. Es wird also die Unbegreiflichkeit, die Geheimnishaftigkeit Gottes betont, durchaus mit guten Gründen. Schon Augustinus hat gesagt, si comprehendis, non est Deus. Wenn du begreifst, ist es nicht Gott. Das heißt, die Unverfügbarkeit Gottes wird hier zu Recht betont, die Gefahr einer Idolisierung markiert. Dennoch hat schon Leo der Große einen Kontrapunkt gesetzt und gesagt, was, wenn Gott selbst sich begreiflich machen wollte? Incomprehensibilis voluit comprehendi, heißt es im Thomas Leonis. Also bei aller Betonung der Unverfügbarkeit und Geheimnishaftigkeit Gottes ist es die Frage, ob nicht Gott selbst von sich her eine Beziehung eröffnen wollte und quasi den Menschen nahegekommen ist, um sich finden zu lassen. Das zunächst zu dem Stichwort Gottesdämmerung, was indiziert, dass es eine Krise der personalen Beziehung mit Gott gibt. Dasselbe lässt sich meines Erachtens für die Christologie sagen. Auch hier lässt sich so etwas wie eine Christusdämmerung diagnostizieren. Jesus wird zwar als respektable Gestalt der Vergangenheit gewürdigt, er wird ja als beeindruckender Gleichniserzähler und Wanderrabbi herausgestellt. Seine Lehre, die in der Bergpredigt greifbar wird, wird als hoher Beitrag der Humanität respektiert, aber ist hinreichend im Bewusstsein, dass dieser Jesus zugleich der Christus ist, den die Kirche als den auferweckten Gekreuzigten bekennt, der auch heute nahe kommt, im bedrohten anderen, im Antlitz des anderen, aber auch in seinem Wort und in den Sakramenten. Eine Gegenwart, die ebenfalls nicht direkt greifbar ist, die verborgen, verhüllt da ist. Aber ja, ist das hinreichend im Bewusstsein? Das ist die Frage. Und drittens, um den Akkord zu vervollständigen, eine Art Kirchendämmerung beziehungsweise ein Verblassen des Mysteriums Kirche. Kirche ist zumindest in den Medien primär im Blick als soziale Organisation oder rechtliche Institution, an der man sich reibt, sicher auch zu Recht reibt, aber ist eigentlich hinreichend im Blick, dass die Kirche eine Gemeinschaft ist, die von ihrem inneren Glutkern eben nicht von Menschen gemacht ist, sondern quasi einen Ursprung hat, der ihr vorausliegt, von dem her sie allererst das ist, was sie ist und sein sollte. Das Konzil setzt nun zu dieser Krisendiagnose im Blick auf die Rede von Gott, im Blick auf die Rede von Christus, im Blick auf die Rede von Kirche einen provozierenden Kontrapunkt. Und diesen Kontrapunkt möchte ich jetzt zunächst entfalten, indem ich noch einmal an die etwas unterbelichtete Offenbarungskonstitution erinnere, die, wenn Sie so wollen, die Basis dafür abgibt, dass es überhaupt Kirche als Beziehungswirklichkeit gibt. Denn der Beziehungswirklichkeit Kirche liegt voraus, dass Gott selbst, der Unbegreifliche, von sich her Beziehung eröffnet hat, in gewisser Hinsicht im Leben eines Menschen begreifbar geworden ist, wobei auch diese Begreifbarkeit sich natürlich jeweils entzieht, weil man Personen nicht dingfest machen kann, nicht idolisch fixieren kann. Deshalb zunächst ein zweiter Punkt, ein Gott, der die Beziehung zum Menschen sucht, um sich finden zu lassen. Offenbarung als Kommunikation, ja, als Eröffnung einer Gottesfreundschaft. Also ich war jetzt am Freitag, Samstag bei einer Konzilsjubiläumstagung in München und auf der Zugfahrt habe ich nochmal von Henri de Lubac den Kommentar zur göttlichen Offenbarung gelesen, zu Dei Verbum. Und diese Lektüre hat mir eigentlich nochmal klar gemacht, dass Dei Verbum wirklich ein Schlüsseldokument des Konzils ist, weil hier die Basis des Offenbarungsgeschehens in einer ja, dichten, heilsgeschichtlich-narrativen Art und Weise deutlich gemacht wird. Sie finden den entscheidenden Passus auf dem Materialblatt. Ich lese ihn zunächst mal vor. Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren und das Geheimnis seines Willens kundzutun, dass die Menschen durch Christus, das fleischgewordene Wort, im Heiligen Geist, hier haben sie die pneumatologische Dimension, Zugang haben zum Vater und teilhaftig werden der göttlichen Natur. Der griechische Begriff für Gemeinschaft heißt Koinonia, lateinisch Communio, und die Pointe des griechischen Koinonia-Begriffs liegt eigentlich darin, dass hier eine Teilhabe eröffnet wird. Ein Gedanke, der im lateinischen Communio-Begriff eigentlich fast wegbricht, da müssen Sie immer Participatio mit dazu denken. Ja, die Eröffnung einer Gemeinschaft dadurch, dass Teilhabe gewährt wird, hier, wie es heißt, sogar an der göttlichen Natur. Dahinter steht das altkirchliche Axiom, Gott wurde Mensch, damit die Menschen einen Zugang zu Gott finden. Der Theosis-Gedanke, der Vergöttlichungsgedanke. In dieser Offenbarung redet der unsichtbare Gott. Auch hier wird klar markiert, Gott als solcher ist ein Geheimnis, ist nicht empirisch greifbar, er ist unsichtbar. Aber dieser unsichtbare Gott, und das ist die Pointe eigentlich des christlichen Offenbarungsgeschehens, der redet. Und zwar, warum? Was ist die Motivation? Aus überströmender Liebe, ex abundantia caritatis, wie es da heißt, die Menschen an wie Freunde. Und hier wird quasi die Spitzenaussage des Johannesevangeliums zitiert aus den Abschiedsreden, dass wir nicht mehr Knechte, sondern Freunde sind. Und er verkehrt mit ihnen, um sie in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen. Vielleicht erstmal bis dahin. Hier muss man zunächst mal was zum Offenbarungsverständnis des Zweiten Vatikanums sagen. Während, das kennen Sie vielleicht schon, aber ich wiederhole es nochmal, damit es die Grundlage des Weiteren sein kann. Während Offenbarung im Ersten Vatikanum primär im Sinne einer Instruktion verstanden wurde, also Gott offenbart sich nicht selbst, sondern etwas, nämlich Dekrete, Weisungen, Gebote, die dann primär im Modus des Gehorsams aufgenommen werden müssen. Gehorsam auch gegenüber der kirchlichen Autorität, die diese Instruktionen und Weisungen weitergibt. Also gegenüber diesem instruktionstheoretischen Verständnis von Offenbarung setzt Dei Verbum jetzt einen stärker kommunikativen Aspekt. Sie sehen es hier auch im Text an den werbenden, einladenden Wendungen. Es geht nicht quasi um eine Einbahnkommunikation von oben nach unten, sondern wir werden durch Gott angesprochen wie Freunde. Er redet in gewisser Hinsicht durch Christus im Heiligen Geist mit uns. Das kann man sich in seiner also revolutionären Art vielleicht nochmal deutlich machen, wenn man als Kontrastfolie die aristotelische Freundschaftslehre hinzunimmt. Aristoteles hat ja in der nikomachischen Ethik unterschiedliche Formen von Freundschaft unterschieden, eher instrumentelle, die quasi vom Freund einen Nutzen haben wollen, und dann die ideale Freundschaft, die den Freund um seiner selbst willen wertschätzt. Und Aristoteles fragt dann, was ist eigentlich die Basis für eine Freundschaft? Und er sagt, die Basis ist, dass man Zeit füreinander hat, dass man sich austauscht und dass dieser Austausch im Lichte eines wechselseitigen Wohlwollens geschieht. Mutua benevolentia ist hier das Stichwort. Und auch Aristoteles fragt sich dann, kann es so etwas wie Freundschaft zwischen Gott und den Menschen geben? Und seine Antwort ist nein. Warum? Weil es einen unüberbrückbaren Abgrund zwischen dem Göttlichen gibt und der Sphäre der Menschen. Mit einer anderen Wendung des Aristoteles formuliert, der unbewegte Beweger bewegt alles in der Welt, aber er kann sich vom anderen seiner selbst nicht bewegen lassen. Er ist eben der unbewegte Beweger. Deswegen gibt es keine Kommunikation zwischen dem Göttlichen und dem Menschen. Thomas von Aquin war bekanntlich ein guter Aristoteles-Leser und er hat Aristoteles in diesem Punkt korrigiert. Und zwar unter Rückgriff auf den Inkarnationsgedanken. Er hat nämlich gesagt, Gott selbst ist Bonitas, ist Güte. Und was zeichnet die Güte aus? Die Güte zeichnet aus, dass sie sich dem anderen mitteilt, se aliis communicare. Und der unbegreifliche ferne Gott ist nicht der unbegreifliche ferne geblieben, sondern er ist in der Menschwerdung des göttlichen Wortes nahe gekommen und hat Kommunikation gestiftet. Insofern liegt in der inkarnationstheologischen Pointe des Offenbarungsverständnisses die Basis für das, was Aristoteles für unmöglich erklärt hat, nämlich Gottesfreundschaft. Das heißt, durch die Inkarnation, durch die Menschwerdung des göttlichen Wortes, das uns anspricht wie Freunde, ist Gottesfreundschaft möglich geworden. Und bei Thomas finden sich dann im Caritas-Traktat auch sehr schöne Ausführungen über die Gottesfreundschaft. Jetzt könnte man natürlich einen Exkurs einschieben, wie man heute quasi durch bestimmte spirituelle Techniken diese Gottesfreundschaft fördern und am Leben erhalten kann. Ja, dass auch wir, die wir chronische Zeitmängelwesen sind, uns Zeit nehmen sollten, um diese Kommunikation mit dem menschgewordenen Wort, das uns im Zeugnis der Schrift oder auch im Gottesdienst oder auch im Antlitz der notleidenden anderen begegnet. Aber das soll jetzt nicht weiter Thema sein. Ich will jetzt schließlich zum eigentlichen Hauptpunkt des Vortrags kommen, nämlich zur Kirche, als dem Sakrament der Gottesfreundschaft, als dem Beziehungssakrament, dessen Pointe darin besteht, dass es, wie Peter Zeilinger schon gesagt hat, niemanden ausschließt. Die Negation des Exklusivismus scheint mir eine Pointe des konziliaren Diskurses zu sein. Kirche wird nicht mehr im Modus der Abgrenzung gegenüber den anderen, die draußen sind, bestimmt. Das ist eine exklusive Lesart des Axioms außerhalb der Kirche kein Heil, wie sie uns heute durch die Piusbrüder wieder begegnet, sondern Kirche wird als universales Heilssakrament beschrieben. Und universal kann Kirche nur dann sein, wenn sie keinen Menschen als potenziellen Adressaten ausschließt, sondern werbend einladend sich an alle wendet. Das ist wirklich eine Wende, wenn Sie so wollen, ein Paradigmenwechsel, den das Konzil gebracht hat und den man entschieden auch in der Gegenwart fortschreiben sollte. Denn wie Sie alle wissen, gibt es heute restaurative Tendenzen, die genau diesen Abgrenzungsdiskurs wieder aufleben lassen wollen. Schauen wir uns also zunächst den Beginn, das Proömium der Kirchenkonstitution Lumen Gentium an. Dort heißt es: Christus ist das Licht der Völker. Darum ist es der dringende Wunsch dieser im Heiligen Geist versammelten Heiligen Synode, alle Menschen, achten Sie auf dieses Signal, universale, also diesen universalen Adressatenbezug, alle Menschen durch seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint, zu erleuchten, indem sie das Evangelium wiederum allen Geschöpfen verkündet. Jetzt die berühmte Definition: Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug, Signum et Instrumentum, für die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit des ganzen Menschengeschlechts. Vielleicht zunächst ein Wort zum Titel, Lumen Gentium. Wenn man sich so bei Studierenden umfragt, was ist eigentlich mit Lumen Gentium, mit dem Licht der Völker gemeint, dann antworten 90%, ja, ist ja klar, die Kirche. Es ist eben nicht die Kirche, es ist Christus, der das Licht ist. Und die Kirche hat quasi die Funktion, dieses Licht auf ihrem Antlitz widerscheinen zu lassen. Das heißt, Kirche wird hier als relative Größe bestimmt. Kirche ist das, was sie ist, nicht aus sich selbst, sondern von Christus her auf ihn hin. Das heißt, Kirche hat sich im Blick auf Christus zu relativieren. Sie darf sich nicht triumphalistisch in sich abschließen. Deshalb scheint mir im Übrigen die Kritik von Johann Baptist Metz am ekklesiologischen Narzissmus des Konzils vorbeizugehen, am Konzilstext. Das mag zutreffen auf bestimmte nachkonziliare Debatten, die quasi um die ekklesiologischen Leitmotive Volk Gottes, Communio, Leib Christi, Sakrament, was ist jeweils wichtig, also da gab es sicher quasi eine ekklesiologische Dominierung des Diskurses. Aber Lumen Gentium kritisiert vom Ansatz her jeden ekklesiologischen Narzissmus, jede Form von Selbstbespiegelung, die deshalb dem Auftrag, quasi auf dem Gesicht die Herrlichkeit Jesu widerscheinen zu lassen, also den verfehlt, wenn sie quasi sich in binnenekklesiologische Diskurse einschließt. Noch einmal, das Licht Christi soll auf dem Antlitz der Kirche widerscheinen. Sie kann Christus glaubwürdig nur bezeugen, wenn sie sich auf seine Entäußerungsdynamik, auf seine Kenose einlässt und ihre Praxis unter das Vorzeichen der Proexistenz Jesu stellt. Kirche ist nicht für sich da, sondern sie ist für andere da. Oder um ein berühmtes Wort zu zitieren, Kirche dient zu nichts, wenn sie nicht dient. Ein Triumphalismus ist damit klar abgewehrt. Jetzt wird weiter gesagt, dass die Kirche ein Zeichen ist, ein Signum. Ein Zeichen repräsentiert immer etwas, was abwesend ist. Sie verweist also auf etwas, was nicht sichtbar, nicht greifbar, aber doch wirklich ist. Sie ist, wenn Sie so wollen, ein Zeichen gegen die chronische Gottesvergessenheit, die die Realität der Menschen immer bestimmt, weil sie sich eher am Greifbaren, Sichtbaren und so weiter aufhalten. Die Kirche ist darüber hinaus Werkzeug. Die Pointe des Zeichens ist, dass es nicht nur etwas bezeichnet, sondern das Bezeichnete zugleich in bestimmten Akten auch realisiert. Und die Zeichenhaftigkeit, die Sakramentalität von Kirche liegt in diesem Doppelbezug, dass sie nämlich die vertikale Gemeinschaft mit Gott durch Christus im Heiligen Geist lebt und lebend präsent hält und dass sie das nur glaubwürdig tun kann, wenn sie zugleich horizontal die Gemeinschaft der Menschen untereinander fördert. Nicht nur den Inner Circle quasi der rechtgläubigen Katholiken, sondern die horizontale Dimension geht auch im Blick auf die, die nicht katholisch sind, die nicht christlich sind, im Blick auf die, die nicht glauben können, die nicht glauben wollen. Alles das gehört mit zur Dimension des universalen Heilssakramentes Kirche. das erste Kapitel von Lumen Gentium, das Mysterium Kirche überschrieben ist, liefert nach dem Proömium dann zunächst, wenn Sie wollen, eine heilsgeschichtlich-trinitarische Ursprungsgeschichte. Es wird vom Vater gesprochen in Artikel 2, vom Sohn in Artikel 3, vom Heiligen Geist in Artikel 4. Dann wird es mit einem Zitat des heiligen Cyprian zusammengebunden, in dem gesagt wird, dass die Kirche die Fortsetzung quasi der Gemeinschaft der Trinität ist. Oder um mit Bruno Forte zu sprechen, dass Kirche eine Art Ikone der Trinität ist. Artikel 6 und 7 gehen dann auf die unterschiedlichen Bilder von Kirche ein. Also man bemüht sich, weg von einer gegenreformatorisch-hierarchischen Ekklesiologie hin zu einer biblisch-patristisch erneuerten Form von Ekklesiologie zu kommen, der auch klar ist, dass Kirche ein komplexes, vieldimensionales Wirklichkeitsgeschehen ist, das man in unterschiedlichen Metaphern, die sich wechselseitig ergänzen, nur andenken kann. Artikel 7 kommt dann die Leib-Christi-Dimension relativ deutlich. Und dann findet sich zum Abschluss nochmal das Motiv des Proömiums, nämlich eine Vertiefung des Gedankens der Sakramentalität mit der berühmten Subsistit-Formel und der oft überlesenen, aber meines Erachtens absolut zentralen Passage über die kenotische Dimension von Kirche, also dass Kirche den Auftrag hat, dem leidenden, armen Christus nachzufolgen und dem Antlitz der Armen und Leidenden die verborgene Präsenz Christi zu sehen. Schauen wir uns diesen Passus näher an. Kirche als komplexe Wirklichkeit, die Göttliches und Menschliches zusammenbringt. Da heißt es, der einzige Mittler Christus hat seine heilige Kirche, die Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, hier auf Erden als sichtbares Gefüge verfasst und trägt sie als solches unablässig, so gießt er durch sie Wahrheit und Gnade auf alle aus. Und jetzt achten Sie darauf, wie quasi die sichtbare und die unsichtbare, die göttliche und die menschliche Seite, die auch ein Sakrament auszeichnet, ein Sakrament ist ja immer ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Gnade, wie das hier im konziliaren Dokument verschränkt wird. Hier heißt es, die mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft und der geheimnisvolle Leib Christi, die sichtbare Versammlung und die geistliche Gemeinschaft, die irdische Kirche und die mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche sind nicht als zwei verschiedene Größen zu betrachten, sondern bilden eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst. Ja, wir haben immer dann verfehlte Kirchenbilder, wenn eine Seite auf Kosten der anderen betont wird. Also eine rein soziologische Betrachtung von Kirche geht letztlich über die spirituelle Dimension hinweg und eine rein spiritualistische, idealistische Form von Kirche, die quasi die konkrete, leibhafte, sichtbare, institutionelle Greifbarkeit überspielt, ist letztlich auch Ideologie. Zum Sakramentalen der Kirche gehört beides. Deshalb heißt es dann auch, ist sie in einer nicht unbedeutenden Analogie. Und der klassische Analogiebegriff sagt ja immer, dass Ähnlichkeit und Unähnlichkeit zusammengehören. Ja, dass die Unähnlichkeit sogar noch größer ist als die Ähnlichkeit. Und weil von Analogie gesprochen wird, wird auch einer triumphalistischen Ekklesiologie die Spitze abgebrochen, die nämlich sagt, dass die katholische Kirche der fortgesetzte Leib Christi ist, beziehungsweise eine Art Christus Prolongatus. Das wird hier abgewehrt, indem gesagt wird, in einer nicht unbedeutenden Analogie dem Mysterium des fleischgewordenen Wortes ähnlich. Ja, auch in der einen Person Jesu Christi gehen ja die menschliche und die göttliche Natur zusammen, ungetrennt und unvermischt. Wie nämlich die angenommene Natur dem göttlichen Wort als lebendiges, ihm unlöslich geeintes Heilsorgan dient, so dient auf eine ganz ähnliche Weise das gesellschaftliche Gefüge der Kirche dem Geist Christi. Das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Die institutionelle Seite von Kirche, das gesellschaftliche Gefüge, ist nichts in sich und für sich, sondern es ist nur dazu da, um zu dienen, und zwar dem Geist Jesu Christi. Also jede Form von Verselbstständigung, von Machtdemonstration verrät eigentlich diese Dienstfunktion von Kirche gegenüber dem Geist Christi, der sie belebt zum Wachstum seines Leibes. Dies ist die einzige Kirche Christi, die wir im Glaubensbekenntnis als die eine heilige katholische und apostolische bekennen. Lassen wir das mal so stehen. Das sind quasi Beschreibungen der inneren Dimension von Kirche. Mit Artikel 8 der Fortsetzung erfolgt jetzt die paradigmatische Öffnung des Kirchenbegriffs, der für die Ökumene, aber auch für den interreligiösen Dialog wichtig ist. Über das Wort subsistet in ist schon viel Tinte verflossen. Es gibt auch immer noch anhaltende Kontroversen, wie das jetzt genau zu verstehen ist. Zunächst muss man mal festhalten, dass noch Pius XII. In Mystici Corporis das Verhältnis zwischen der Kirche Jesu Christi, die wir im Credo bekennen, und der römisch-katholischen Kirche als ein Identitätsverhältnis bestimmt hat. Dieses Identitätsverhältnis oder diese Totalidentifikation wurde durch die kleine Vokabel est im lateinischen Text markiert. Und Sie wissen, dass die Vorbereitungskommissionen durchaus im Sinne der lehramtlichen Theologie Pius XII. Gearbeitet haben. So findet sich noch im vorbereiteten Schema De Ecclesia bis 1963 diese Copula est. Was meint nun diese Copula est? Wenn es eine Totalidentifikation zwischen der einen Kirche Jesu Christi und der römisch-katholischen gibt, dann ist klar, ist außerhalb kirchliches Vakuum. Man kann die nicht-katholischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften in ihrer ekklesialen Würde nicht anerkennen. Das hat entweder zur Folge, dass man ein Konzept der Rückkehrökumene verfolgt, wie es Pius IX. Ganz unverblümt gemacht hat, indem er kurz vor dem Ersten Vatikanum noch schnell an die orthodoxen Mitbischöfe ein Schreiben verfasst hat, sie möchten doch bitte zum Ersten Vatikanum kommen und endlich in den Schoß der wahren Kirche zurückkehren. Oder man dehnt halt die klassische Votumlehre aus, also jene Lehre, die sagt, Nicht-Katholiken, Nicht-Christen können nur dann das Heil erreichen, wenn sie den ausdrücklichen oder den impliziten Wunsch haben, der Kirche zuzugehören. Aber die Krux an diesem Modell ist, dass eben nur die Einzelsubjekte in den Blick kommen, dass aber die ekklesiale Würde der nicht-katholischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften nicht gewürdigt werden kann. Und diesen Akt der Würdigung der ekklesialen Würde der nicht-katholischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, der wird jetzt mit dem Vorgang der Ersetzung des Est durch das Subsistet in ermöglicht. Kardinal Kaspar hat daher von einer ökumenischen Öffnungsklausel des Konzils gesprochen. Schauen wir uns den Passus kurz an. Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, ist verwirklicht in, subsistet in der katholischen Kirche. Jetzt wird gleich das prägende Merkmal der katholischen Kirche genannt, nämlich der Petrusdienst, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. Das wird also klar gesagt, die eine Kirche Jesu Christi ist nicht unbekannt, sie ist auch nicht in Fragmente zersplittert, die man erst wieder neu zusammensetzen müsste, um sie zu haben, sondern sie ist durchaus greifbar und sichtbar verwirklicht in der römisch-katholischen Kirche. Aber, jetzt kommt quasi die Öffnung, das schließt nicht aus, dass außerhalb ihres Gefüges vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen. Hier wird also gesagt, dass es außerhalb ihres Gefüges vielfältige Elemente der Heiligung der Wahrheit gibt. Das heißt nun aber, dass es aufgrund der Kirchenspaltungen möglicherweise außerhalb der römisch-katholischen Kirche Elemente gibt, die ja möglicherweise vitaler bei den anderen zu finden sind, sodass der ökumenische Austausch dazu beitragen kann, dass die verwundete Katholizität der katholischen Kirche geheilt wird, dadurch, dass eben von den anderen gelernt wird. In einer bemerkenswerten Passage der Enzyklika Ut Unum Sint von Johannes Paul II. Ist von einer Ökumene des Austausches der Gaben die Rede. Dort wird eingestanden, dass die Schuld an den Kirchenspaltungen nicht einseitig quasi den bösen Protestanten oder den bösen Orthodoxen anzulasten ist, sondern dass diese tragische Realität der Kirchenspaltungen Schuld auf beiden Seiten voraussetzt. Das heißt, dass auch die katholische Kirche vom hohen Ross herunterzusteigen hat und einzugestehen hat, dass sie Fehler gemacht hat. Johannes Paul II. Hat das ja in den Vergebungsbitten im Jubiläumsjahr paradigmatisch auch öffentlich gemacht. Dass aber zugleich aufgrund der Spaltung etwa in den Reformationskirchen das Charisma des Wortes, das Charisma der Freiheit, möglicherweise stärker ausgeprägt ist, sodass im ökumenischen Dialog die katholische Kirche davon zu lernen hat, um im Angesicht der anderen wieder stärker in die eigene Katholizität hineingeführt zu werden. Das Gleiche ließe sich von den orthodoxen Kirchen sagen, die ja etwa ein sensibleres Gespür für die Mysterien der Liturgie bewahrt haben, die quasi die abendländische Geistesvergessenheit nicht mitgemacht haben, bei denen die Praxis der Synodalität und Kollegialität stärker ausgeprägt ist und so weiter. Also ich will Ihnen das nur klarer machen, das steckt alles in dieser, in diesem Vorgang der Ersetzung des Est durch das Subsistit in drin. Also die Anerkennung von Elementen der Heiligung und der Wahrheit bei anderen, die möglicherweise intensiver und besser und vitaler ausgeprägt sind, sodass die durch die Kirchenspaltung verwundete Katholizität der katholischen Kirche im ökumenischen Dialog sukzessive geheilt werden kann und dann natürlich auch die anderen vielleicht von der katholischen Kirche lernen können, um stärker in ihr eigenes zu finden, dass dann so die Hoffnung am Ende in der Einheit zusammenläuft. Die Einheitsvorstellungen sind in der Ökumene unterschiedlich, aber das braucht uns jetzt nicht weiter zu beschäftigen. Gehen wir jetzt hinaus noch über die Ökumene zum Modell der gestuften Kirchenzugehörigkeit, das sich in Lumen Gentium 14 bis 16 findet. Also während das erste Kapitel ja Mysterium oder Sakrament Kirche heißt, ist das zweite Volk Gottes überschrieben. Volk Gottes ist oft im Sinne einer Demokratisierung, Demokratisierungsoffenheit verstanden worden. Hier muss man allerdings gerechtigkeitshalber sagen, dass vom biblischen Ursprung nicht Demos tute u, sondern Laos tute u, also nicht Volk als soziologische Größe, sondern Laos im Grunde das Eigentumsvolk Gottes im Zentrum steht. Die Volk-Gottes-Kategorie hat zwei große Vorzüge. Sie hat zum einen deutlich gemacht, dass die Kirche über die institutionellen Grenzen hinaus schon im Alten Bund beginnt. Augustinus hat von der Ecclesia ab Abel gesprochen, also vom ersten Gerechten an konstituiert sich das Volk Gottes, das dann im ganzen Alten Bund schon seinen Weg nimmt und im Neuen Bund weitergeführt wird. Also die heilsgeschichtliche Klammer kann über die Volk-Gottes-Kategorie zum Ausdruck gebracht werden. Das wandernde Gottesvolk, auch das ist ein Terminus von Ernst Käsemann, den man da aufgenommen hat. Überhaupt die heilsgeschichtliche Sicht von Kirche ist auch eine Frucht des Austausches mit reformierten Theologen wie Oskar Kullmann. Also das Heilsgeschichtliche ist der eine Vorzug und der zweite Vorzug ist, dass man unterschiedliche Zugehörigkeitsformen zu diesem Volk Gottes unterscheiden kann. Es geht hier nicht mehr nur um entweder oder, ja, entweder römisch-katholisch oder heretisch und schismatisch. Nein, die Volk-Gottes-Kategorie eröffnet die Möglichkeit, unterschiedliche Zugehörigkeitsformen zu unterscheiden. Und dies tut eben Lumen Gentium 14 bis 16. Ich habe Ihnen das mal versucht, in einem Schema darzustellen. Die volle Kirchenzugehörigkeit wird durch das Stichwort der Plena Communio definiert. Das sind also diejenigen Gläubigen, die das Credo anerkennen, die die Sakramente der Kirche mitvollziehen und die quasi das Distinktionsmerkmal der römisch-katholischen Kirche, die den Petrusdienst und die Gemeinschaft der Bischöfe anerkennen. Dieser Inner Circle im Modell der gestuften Kirchenzugehörigkeit bleibt nun nicht in sich geschlossen, sondern er ist verbunden mit einem zweiten Kreis. Ja, wenn Sie bedenken, dass man vorher, also noch der CIC 1917 zum Beispiel, spricht von Nichtkatholiken als Heretikern und Schismatikern. Eine nicht gerade sehr einladende Sprache, wie Sie zugeben werden. Jetzt wird von den getrennten Brüdern und Schwestern gesprochen, ja noch mehr von den Verbundenen gesprochen. Und diese Verbundenheit wird jetzt in einer Hermeneutik der Anerkennung näher ausbuchstabiert, vor allem im Ökumenismusdekret, wo eben dann die einzelnen Gemeinsamkeiten aufgeführt werden. Ganz basal die baptismale Gemeinsamkeit, also die Taufe, dann natürlich die Anerkennung der Heiligen Schrift als Glaubens- und Lebensnorm, den Glauben an den dreifaltigen Gott, die Anerkennung der Eucharistie und in der Orthodoxie des episkopalen Amtes, die Gemeinschaft im Gebet und so weiter. Das heißt, die nicht-katholischen Kirchen können sogar als Mittel des Heils gewürdigt werden, als Media Salutis. Und jetzt habe ich den Faden gerade etwas verloren, wie ich zugeben muss. Genau, also, bitte? Die Konjunkti, genau. Also es, genau, die Kirchenspaltung reicht nicht so tief, dass auch die Wurzel getroffen wäre. Es gibt bei allem Trennenden etwas Gemeinsames, das tiefer liegt. Das ist, glaube ich, der entscheidende Blickwechsel. Ja, es geht nicht mehr um konfessionelle, polemische, apologetische Abgrenzungsdiskurse, sondern um einen Blickwechsel, der zunächst mal das Gemeinsame würdigt und von daher dann weiterschreitet. Ja, das geht bis hin zum ökumenischen Verfahren des differenzierten Konsenses, der immer zunächst nach den gemeinsamen Grundwahrheiten fragt, in deren Lichte dann die verbleibenden Differenzen möglicherweise nicht mehr kirchentrennend sind. Das ist also der bedeutsame Blickwechsel, der hier vollzogen wird. Darüber hinaus werden dann in Lumen Gentium 16 die nichtchristlichen Religionen, aber nicht nur die, sondern auch die Agnostiker und Atheisten, also die, die nicht glauben wollen oder nicht glauben können, die bestimmte Glaubensnöte haben, in den Blick genommen. Es wird auch hier nicht von Ungläubigen und Heiden gesprochen, sondern davon, dass es Formen der Hinordnung gibt, dass es Allianzen gibt zwischen den Menschen guten Willens, also den humanorientierten Zeitgenossen und der Kirche. In diese Ordinatio sind nun graduelle Stufen nochmal eingetragen, wenn zunächst das Judentum, dann der Islam, dann andere asiatische Religionen sowie schließlich die Atheisten aufgeführt werden. Die Auflistung zeigt aber, dass der universale Adressatenbezug, der im Proömion von Lumen Gentium programmatisch genannt wird, hier im Modell der gestuften Kirchenzugehörigkeit durchdekliniert wird. Selbst die Atheisten werden nicht ausgeschlossen, sondern in ihrer potenziellen Hinordnung auf die Kirche gewürdigt. Jetzt weiß ich nicht, soll man die einzelnen Stufen noch durchgehen oder soll ich eher zum Schluss kommen?
Ich habe noch eine terminologische Frage. Ja. Bei dem Konjunkti, da steht nicht katholische Kirchen, müsste man dann nicht sagen, nicht römische Kirchen, weil man kann ja denen die Katholizität nicht absprechen. Sie haben nicht den
ja. Ja, das ist schon richtig. Also man findet in den Kommentaren oft diese Wendung nicht katholische. Es ist aber natürlich gemeint nicht römisch-katholische. Da sehen Sie nochmal die semantische Vielschichtigkeit des Begriffs des Katholischen, den man eben konfessionell eng geführt auf das römisch-katholische beziehen kann. Dann erhebt man aber unter der Hand ein begriffliches Monopol, was sehr strittig ist und den man natürlich von seinem Ursprung her verstehen kann. Und man kann natürlich auch versuchen, das Römische als Index des Katholischen zu bestimmen, aber das wäre nun ein eigener Vortrag. Also die Frage ist, sollen wir die Religionen noch, also Judentum, Islam, Agnostiker noch durchbuchstabieren oder soll ich eher zum...
An sich schon,
ja.
Aber ich habe, nur weiter steht, Konjunkte, nicht römisch-katholische Kirchen und kirchliche Gemeinschaft. Was ist jetzt unter kirchliche Gemeinschaft?
Ja, das können wir vielleicht in die Diskussion noch nehmen. Das ist eine wichtige Frage, um die auch vor allem nach Dominus Jesus gestritten wird, vielleicht nur ganz knapp. Also als Kirchen werden bezeichnet diejenigen, die eine episkopale Verfassung haben, also die Bischöfe kennen, die in der apostolischen Sukzession stehen. Das ist quasi das Differenzmerkmal. Und kirchliche Gemeinschaften werden eben die aus der Reformation hervorgehenden Gemeinschaften genannt, weil sie eben diese Merkmale nicht haben. Sie haben das Bischofsamt mit apostolischer Sukzession nicht. Gut, da müsste man beim Anglikanismus nochmal näher hingucken. Man müsste auch fragen, ob es nicht so etwas gibt wie eine presbyterale Sukzession, wie Wolfhard Pannenberg mal gesagt hat. Also, weil einfach kein Bischof zur Reformation übergetreten ist, hat man halt diese apostolische Sukzession nicht. Aber Luther wollte ja auch keinen Bruch, sondern eine Erneuerung der Kirche. Aber es gibt natürlich viele gab viele römisch-katholische Priester, die quasi der Reformation sich angeschlossen haben. Gibt es deshalb nicht so etwas wie eine presbyterale Sukzession und so weiter? Also es sind Spezialdiskurse. Warum die Sache brisant ist, das hängt mit dem Dokument Dominus Jesus von 2000 zusammen, wo ja gesagt wurde, dass die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen, Zitat, nicht Kirchen im eigentlichen Sinne war. Eine ökumenisch wenig sensible, um nicht zu sagen verletzende Formulierung, die dann auch mit dazu beigetragen hat, dass die Differenzökumene wieder Rückenwind bekommen hat. Der Kollege Körtner ist ja ein prominenter Vertreter dieser Differenzökumene. Aber also das steckt hinter dieser Doppelformulierung. Immerhin, das gilt es vielleicht in Erinnerung zu rufen, ist Kardinal König hier in Wien derjenige gewesen, der gesagt hat, wir können nicht einfach nur von Gemeinschaften sprechen. Denn am Anfang hat man nur gesagt, die Orthodoxen, das sind quasi ja, nicht römisch-katholische Kirchen und die Reformationskirchen, die sind Gemeinschaften. Und König hat gesagt, also liebe Leute, das ist zu wenig. Wenn wir schon von ekklesialen Elementen bei den anderen sprechen, müssen wir zumindest von communiones ecclesiales sprechen, also von kirchlichen Gemeinschaften, weil sie eben fundamentale Merkmale des Kirchenseins auch teilen. Und Walter Kardinal Kaspar hat eben im Blick auf Dominus Jesus dann gesagt, es wäre besser, von Kirchen anderen Typs zu sprechen, die sich ja auch selbst anders verstehen wollen als die römisch-katholische Kirche. Also eher eine freundlichere Umschreibung desselben Sachverhalts. Gut, dann deklinieren wir das noch schnell durch, obwohl das jetzt eher so ein Schnelldurchlauf ist. Aber zunächst wird eben das Volk der Juden genannt in Lumen Gentium 16. Und Sie wissen, in Nostra Aetate 4 wird das ergänzt, dem Volk der Juden, dem der Bund und die Verheißungen gegeben worden sind, aus dem Christus dem Fleisch nach stammt. Der Rückgriff auf Römer 9 bis 11 korrigiert die antijudaistischen Traditionen der Kirche, auch wenn das erst der Anfang eines Anfangs ist, was die Neujustierung des Verhältnisses zwischen katholischer Kirche und Judentum anlangt. Aber, das wird man auch sagen müssen, die Abkehr von der verhängnisvollen Substitutionslehre, also der These, dass die Kirche die heilsgeschichtliche Stellung Israels ersetzt hat, eine Lehre, die sie bei den Kirchenvätern, bei den scholastischen Theologen im Mittelalter, die sie durchgängig finden, mit dieser Lehre wird aufgeräumt, die wird korrigiert. Der Antijudaismus, der sich im Vorwurf des Gottesmordes und anderen antijudaistischen Stereotypen geäußert hat, das wird korrigiert. Und das gehört auch zu den ganz bedeutsamen Entscheidungen des Konzils, die man gegenüber den Traditionalisten, wenn Sie sich die Seiten mal angucken, auch klar verteidigen muss. Also diese Wende im jüdisch-katholisch-jüdisch-christlichen Dialog ist ein Erbe, das es entschieden gegenüber Infragestellungen heute aufrechtzuerhalten gilt. Dann werden die Muslime genannt, von denen gesagt wird, dass sie den einen Gott als Schöpfer und barmherzigen Richter verehren. Die Absage an den Polytheismus, aber auch der gemeinsame Glaube an Gott, den Schöpfer und Vollender der Welt, werden hervorgehoben, Differenzen im Offenbarungsverständnis und Gottesbegriff aber ausgespart. Auch wird nicht von Mohammed geredet. Das sind Dinge, die quasi jetzt erst im islamisch-katholischen Dialog aufkommen. Es gehört ja zu den eigentümlichen Entwicklungen der neueren Geschichte, dass das islamfeindliche Zitat aus der Regensburger Rede jetzt doch aufgrund geschickter vatikanischer Dialoginitiativen dazu geführt hat, dass man sich auf gleicher Augenhöhe versucht, näher zu kommen. Sie sehen also das spanische Sprichwort, dass Gott auch auf krummen Zeilen manchmal gerade schreibt, hat auch hier seine Triftigkeit. Die anderen Religionen, Hinduismus, Buddhismus, Stammesreligionen etc. werden nicht eigens aufgeführt. Stattdessen findet sich die offene Formulierung von Menschen, die, wie es heißt, in Schatten und Bildern den unbekannten Gott suchen. Durchaus in Anklang an die Passage in der Apostelgeschichte. Den äußersten Rand nun im Modell der gestuften Kirchenzugehörigkeit bezeichnet eine wirklich bemerkenswerte Passage über die Nichtgläubigen. Hier heißt es, wer das Evangelium Christi und seine Kirche ohne Schuld nicht kennt, Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinen im Anruf des Gewissens erkannten Willen unter dem Einfluss der Gnade in der Tat zu erfüllen trachtet, der kann das ewige Heil erlangen. Das ist eine ganz klare Absage an heilspartikularistische Theologien, die im Nachgang des Augustinus davon ausgingen, dass sicher viele verloren gehen und nur wenige gerettet werden. Hier haben Sie eine klare Absage an diesen Heilspartikularismus und den Durchbruch eines Heilsuniversalismus, universales Beziehungssakrament Kirche. Die göttliche Vorsehung verweigert auch denen das zum Heil Notwendige nicht, die ohne Schuld noch nicht zur ausdrücklichen Anerkennung Gottes gekommen sind, jedoch nicht ohne die göttliche Gnade ein rechtes Leben zu führen, sich bemühen. Was sich nämlich an Gutem und Wahren bei ihnen findet, wird von der Kirche als Vorbereitung für die Frohbotschaft und als Gabe dessen geschätzt, der jeden Menschen erleuchtet, damit er schließlich das Leben habe. Karl Rahner merkt zu dieser Passage an, dass sie auch einem Leser, einer Leserin 50 Jahre später noch zu denken gebe, also uns. Er schreibt in einem Artikel von 1965, zitiere: Mein Gott, schon dem Menschen von heute kommt dieser Satz wie eine bare Selbstverständlichkeit vor. Wer aber die Geschichte der Theologie und der Lehräußerungen der Kirche kennt, extra Ecclesiam nulla salus etc., der kann sich nicht genug wundern über diese Sätze und darüber, wie sie ohne jedes Aufsehen vom Konzil angenommen wurden. Denn ihm klingt im Ohr, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Er denkt an die Lehre des großen Augustinus von der Massa Damnata, aus der Gott in seiner unbegreiflichen Gnade ein paar wenige errettet, während alle, die nicht getauft sind, in ihr gerechten Gerichtes verbleiben. Er denkt daran, wie es bis auf den heutigen Tag genug Theologen gab, die mit scharfsinnigen Lehren und Distinktionen den Sinn des zitierten Satzes nicht wahrhaben wollen oder um seinen einfachen, klaren Sinn und seine Kraft zu bringen suchten, indem sie sagten, solche Nichtchristen könnten nicht glauben, weil sie die geschichtliche Wortoffenbarung nicht haben, ohne wirklichen Glauben aber sei kein Heil möglich, oder solche Nichtchristen könnten für das Heil unmündig, allenfalls wie ungetauft gestorbene Kinder nur in die Vorhölle, den Limbus, gelangen. Soweit Karl Rahner. Aus diesen Sätzen wird einfach nochmal die Basis des universalen Beziehungssakraments Kirche deutlich. Die liegt nämlich darin, dass man mit heilspartikularistischen Denkfiguren in der Theologie aufgeräumt hat. Heilspartikularistische Denkfiguren, die eben immer davon ausgingen, dass nur wenige, nämlich die, die quasi die Kriterien der römisch-katholischen Kirche erfüllen, wirklich das Heil finden, während außerhalb davon Unheil zu finden ist. Natürlich gab es in der Theologie immer auch Versuche, das durchlässig zu machen, das wäre nochmal ein eigenes Thema. Vielleicht zum Schluss nur noch ein Ausblick auf das letzte Treffen in Assisi 2011. Der zunächst sehr zurückhaltende und dem von Johannes Paul II. Initiierten Weltgebetstreffen in Assisi skeptisch gegenüberstehende Josef Ratzinger hat auf der Basis des Konzils, auf der Basis des Modells der gestuften Kirchenzugehörigkeit, was wir gerade besprochen haben, beschlossen, im letzten Jahr nicht nur Angehörige nicht römisch-katholischer Kirchen, Angehörige nicht-christlicher Religionen einzuladen, sondern auch darüber hinaus einige Agnostiker, einige bekennende Atheisten, darunter den österreichischen Kommunisten Walter Bayer und die französische Linguistin und Philosophin Julia Kristeva. Warum hat er das getan? Er hat dies meines Erachtens durchaus auf der Basis dieser Überlegungen getan. Erstens, dass es auch mit den Suchenden, die aus unterschiedlichen Gründen nicht glauben können, obwohl sie es gerne wollten, die aber um einen Humanismus ringen, dass es mit diesen Allianzen gibt, die man stärken muss, um potenzielle Gewalt in der globalisierten Moderne zurückzuweisen. Und dass es zweitens hier noch einmal eine Fremdprophetie des anderen Blickes gibt. Denn die, die nicht zur Kirche gehören, die den Glauben nicht teilen, können uns noch einmal sagen, warum sie nicht glauben. Und dieses Nicht-Glauben-Können kann letztlich auch damit zu tun haben, dass der Glaube unglaubwürdig bezeugt wird. Dass wir als Kirche, als Kirchen quasi blinde Flecken haben, sodass wir quasi in diesem Austausch, in diesem Begegnungsgeschehen durch die anderen noch einmal tiefer ins eigene eingeführt werden können. Das ist meines Erachtens die Idee, die hinter Assisi 2011 steht. Und ich, dann höre ich auch wirklich auf, Roman Siebenrock und ich haben also versucht, dieses bemerkenswerte Weltgebetstreffen Assisi 2011, was in den Medien eigentlich mehr oder weniger untergegangen ist, mal zu würdigen. Und wir haben das so getan, dass wir nicht nur quasi die Sache theologisch kommentiert haben, sondern auch andere Angehörige, also Angehörige anderer Religionen um ihre Stellungnahmen gebeten haben und quasi das Statement von Julia Kristeva, Walter Bayer und so weiter nochmal abgedruckt haben. Also der Band ist also der Versuch, dieses Assisi-Treffen jetzt noch einmal in Form eines Buches weiterzuführen. Wenn Sie Lust haben, da mal reinzugucken, sind Sie dazu herzlich eingeladen. Jetzt danke ich Ihnen aber erstmal für